ohne großes Brimborium, ohne Intro-Musik, kommen wir zu meiner Packliste. Was habe ich an Equipment mit dabei gehabt? Vorab sei erwähnt, ich habe mit keinem irgendwelche Affiliate-Marketing-Geschichten abgeschlossen. Ich bekomme für nichts Geld. Das sind nur meine eigenen Erfahrungswerte. Das sind keine Kaufempfehlungen für euch, nur Orientierungspunkte. Es gibt andere Produkte, andere Hersteller, andere Marken. Ihr müsst euch nicht alles neu kaufen. Ich selber habe Equipment Secondhand gekauft, mein Schlafsack zum Beispiel, unter anderem. Und ja, schont die Umwelt. Kauft nicht alles neu und nutzt das. Ich packe die Sachen, die ich mitgenommen habe, in die Shownotes. Nicht jede einzelne Socke, die ich mitgenommen habe, werde ich jetzt besprechen. Aber die wichtigsten Punkte. Für mich ist der Rucksack das Wichtigste gewesen. Da kommt nämlich alles rein, was er mitschleppt. Ich habe einen Deuter Futura 34 EL gehabt. 34 steht für die Literanzahl, die da reinpassen. Das hat für mich genau gereicht. Also all mein Equipment hat genau in diesen Rucksack gepasst. Die Jacken, wenn man dann mal irgendwann eine Schicht ausgezogen hat, kann man außen an dem Rucksack an den Spanngurten befestigen. Genau wie die Trinkflasche und die Isomatte außen an dem Rucksack Platz finden. EL steht für extra lang. Ich bin 1,92 Meter groß bei 84 Kilo. Hat dieser Rucksack für mich fantastisch funktioniert. Extra lang deswegen, weil die Hüftgurte ja auf der Hüfte sitzen sollen. Und wenn ich einen kürzeren Rucksack nehme, dann sitzen die Hüftgurte eben nicht mehr auf der Hüfte, sondern oben und schnüren mir den Bauch ein. Der hat für mich super funktioniert. Als Schlafsack habe ich von VD den Sioux 400 gehabt. Das ist ein Schlafsack, der eine Komfortfunktion bis 8 Grad Celsius hat und im Limit bis 3 Grad quasi funktioniert. Ich bin im April gereist, kalte Jahreszeit, und ich muss sagen, der Rucksack, das habe ich, Entschuldigung, den Schlafsack, das habe ich nicht bereut. Der ist ein bisschen größer vom Packmaß, hat aber in die untere Packeinheit von meinem Deuter Rucksack, ohne dass ich ihn nochmal in den zusätzlichen mitgelieferten Packsack gepackt hätte, einfach reingestopft, super reingepasst. Und hat mich auch in den Nächten, zum Beispiel in Merseburg in der Pilgerkirche, gerettet, in Anführungszeichen, muss ich sagen. Mit zusätzlichen Decken habe ich das gebraucht. Wenn ihr im Sommer reist, reicht vielleicht ein leichterer Hüttenschlafsack, aber ihr werdet auf jeden Fall einen Schlafsack brauchen. Genauso gut wie ihr eine Isomatte braucht. Isomatten werden von vielen Pilgerherbergen vorausgesetzt, dass er sie quasi zwischen Schlafsack und die Matratze legt. Einfach aus dem Grund, weil die nicht jedes Mal das Spannbettlaken wechseln wollen oder die Bezüge auf der Matratze, nur weil ihr mal eine Nacht drauf geschlafen habt. Das ist völlig in Ordnung. Ich habe eine leichte Alu-Isomatte mitgenommen, bei eBay gekauft für einen kleinen Taler, und die wiegt nur wenige Gramm, ich glaube weniger als 50 Gramm. Das hat fantastisch für mich funktioniert. Auch mal für zwischendurch Rast machen auf einer kalten Bank, damit man keinen kalten Popo kriegt. Die konnte ich quasi außen am Rucksack befestigen. Ich bin gestartet auch mit einer kleinen Luftmatratze, 600 Gramm, weil ich gedacht habe, wenn ich irgendwo in Kirchen übernachte, werden da ja keine Betten stehen. Das war falsch gedacht. Da standen überall Betten, Feldbetten teilweise sogar, nicht nur Matratzen. Und ich habe diese Isomatte dann auch nach wenigen Tagen in einem Pilgerschrank einfach abgestellt, neu, ungenutzt und original verpackt für jemanden, der sie vielleicht braucht. Das war also unsinnig, diese 600 bis 800 Gramm. Ich weiß nicht mehr genau, wie schwer sie war, habe ich mir gerne gespart. Als Alltagswanderhose hatte ich von Fjällräven eine G1000 Barents Pro, glaube ich, heißt sie, angehabt. Eine Hose, die ich schon viele, viele Jahre habe. Die raschelt nicht beim Laufen, das war mir besonders wichtig. Bietet einen sehr hohen Tragekomfort. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr viele 10.000 Schritte macht und ihr habt irgendwo eine Hose, wo eine Naht reibt, und ihr scheuert euch das auf. Das hat für mich super funktioniert. Als Wanderschuh habe ich es getraut, mich mit Barfuß-Minimalschuhen zu laufen. Wer mich kennt, weiß, dass ich das gerne tue. Ich konnte aber nicht mit meiner üblichen Marke Wildling laufen, weil die einfach null Sohle haben und ich es ihnen nicht zugetraut hätte, diese 400, 500 Kilometer in einem Stück durchzuhalten über Stock und Stein. Ich habe mir stattdessen von Vivo Barefoot die Magna Forest ESC gekauft. Habe die ersten 2 Tage gedacht, dass das ein Fehler war, weil sie keine Dämpfung haben und ich eben große Schmerzen hatte im Schienbein und in den Waden. Hab dann aber gemerkt, dass es einfach an dem vielen Asphaltlaufen liegt und dass es wahrscheinlich auch Leuten passiert, die echte, in Klammern, Anführungszeichen, Wanderschuhe haben. Für mich hat das aber super funktioniert. Ansonsten bin ich Fan vom Zwiebelprinzip. Ich habe viele kleine Schichten gehabt, die ich übereinander angezogen habe. Also vom Sportunterhemd, langärmliches Sportunterhemd über eine leichte Jacke mit Kapuze, darüber eine Fließjacke und dann auch eine Regenjacke. Bei dem Thema Regenjacke, Regenhose gehen die Meinungen auseinander. Einige sagen, kauft euch einen Regenponcho. Das hat den Vorteil, dass ihr keinen zusätzlichen Regenbezug für den Rucksack benötigt und das Poncho eben sowohl über den Rucksack drüber geht, was eben eine höhere Wasserdichtigkeit hat, weil nicht, ne, wenn der Regen quasi auf die Hülle vom Rucksack fällt, läuft er ja trotzdem in euren Rücken und der Rucksack wird dann bei starkem Regen trotzdem nass. Ich bin in keinen starken Regen gekommen. Für mich hat das funktioniert mit der Regenjacke, weil ich die auch an Tagen angezogen habe, die sehr windig waren, quasi als Windschutz nochmal. Für zukünftige Touren würde ich mir vielleicht aber überlegen, eine Poncho mitzunehmen, weil die Regenhose, die eben auch ein gewisses Packmaß hat, die habe ich nur an einem einzigen Tag gebraucht und habe sie trotzdem die ganze Zeit mitgeschleppt. Ihr nehmt auf jeden Fall Flipflops mit für den Abend, weil ihr aus den Schuhen raus wollt. Ganz, ganz wichtig, ihr habt das Pilgerbuch dabei. Das Pilgerbuch des Ökumenischen Pilgerwegs bestellt ihr euch im Vorfeld beim ökumenischen-pilgerweg.de. Dort finanziert sich über diesen Verkauf unter anderem der Verein, der die Beschilderung vornimmt, der für die Wegepatenschaften da ist, der für die Herbergseltern da ist und eine Austauschplattform bietet und damit diesen ganzen Weg erst möglich macht. Und es ist völlig unerlässlich. Also ihr kommt ohne diesen Pilgerführer nicht weiter, denn ihr braucht die Möglichkeit, in den Herbergen anrufen zu können. Und diese Herbergen sind eben dort veröffentlicht und nicht im Internet. Aus gutem Grund, weil man eben möchte, dass die Pilgerherbergen den echten Pilgern vorbehalten sind und nicht irgendwelchen Wochenendtouristen, die nur mal eben billig irgendwo in der Stadt unterkommen wollen. Das ist im Prinzip das basic wichtigste Equipment. Ich schaue kurz über meine Liste, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Nein, die anderen Sachen packe ich in die Shownotes. Der zweite Teil, den ich besprechen würde, ist, wie läuft denn das so mit den Pilgern, also mit den Herbergen. Ich bin vorgewarnt worden über eine Facebook-Gruppe, die es gibt zum Thema des ökumenischen Pilgerweges. Auch die kann ich sehr empfehlen, da findet ein reger Austausch statt und der Robert Mio, der die betreut, heißt euch da herzlich willkommen. Wenn ihr beabsichtigt, diesen Weg zu laufen oder euch informieren wollt über den Weg, ein bisschen tiefer einsteigen wollt, dann tretet dieser Gruppe bei. Ich selber bin kein Fan von Facebook, habe meinen Account einzig allein wegen dem Pilgerweg und dieser Gruppe noch offen, aber das lohnt sich. Es läuft im Prinzip wie folgt. Ihr sucht euch eine Strecke aus, die ihr laufen wollt, geht da realistisch ran, macht es nicht wie ich, die ersten beiden Tage direkt jeweils 30 Kilometer laufen zu wollen, macht auch gerne kleinere Abstände, schaut, wie weit ihr laufen könnt. In diesem Pilgerbuch ist erwähnt auf dem Außenband quasi der Abstand zwischen den einzelnen Etappen und dann guckt ihr euch an, wie weit schafft das ungefähr und dann ruft ihr einfach einen Tag bis zwei vorher dort an und fragt, wie sieht's aus, habt ihr auf, kann ich kommen. In der Hochpilgersaison wird das wahrscheinlich nicht unbedingt nötig sein, weil Reservierungen da schwierig sind, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich bin eben vorgewarnt worden, die Saison steigt erst nach Ostern so richtig und ich bin halt schon vor Ostern gelaufen, Anfang April, Ende März, genau genommen am 29. habe ich meinen ersten Tag gelaufen und da musste man eben schon voranrufen. Aber ich kann sagen, ich bin nicht an einer einzigen Herberge abgelehnt worden. Also ich bin nirgendwo an einem Punkt gekommen, wo ich angerufen habe und meine Etappe nicht so wie geplant laufen konnte. Alle Herbergen hatten die Türen offen. Das gibt keine Garantie dafür, das ist wichtig, aber ich glaube, der gute Stil ist es, dass ihr einen Tag vorher anruft, euch ankündigt, dann weiß man, dass ihr kommt und dann findet ihr eigentlich auch Einlass. Das ist meistens sehr unkompliziert in diesen Herbergen. Entweder wohnen die Herbergseltern mit in dem Haus, das ist an einigen Stellen passiert, oder aber es gibt eine Schlüsselbox und ihr bekommt dann, wenn ihr vor Ort seid und ruft nochmal an und sagt, ich stehe jetzt tatsächlich vor der Tür, den Code für die Schlüsselbox, dann könnt ihr da reingehen. Der Pilgerführer selber erwähnt die Spende, die gegeben werden soll. Alles basiert auf freiwilligen Spendenbasis. Es ist eine Ausnahme natürlich, wenn ihr in der Jugendherberge euch einbucht, in einer echten oder eben in einem Hostel oder in einer Pension, dann gelten da reguläre Tarife. Für manche sind es bei Pilgern etwas günstigere Tarife, aber das ist auch abgeklärt und das könnt ihr auch in diesem Pilgertagebuch, in diesem Pilgerführer gut herausfinden. Ansonsten funktioniert da ganz viel mit Vertrauen. Das heißt also, wenn Herbergen eben keine Herbergseltern direkt vor Ort haben und ihr geht da rein, dann steht dort eine Kasse des Vertrauens und in diese Kasse des Vertrauens werft ihr den Obolus ein. Entweder bekommt ihr gesagt, wie viel gerne gesehen wird, oder es gibt in ganz vielen Herbergen eben die Schilder, wir hätten gerne. Und dann steht da ein Betrag zwischen 12, 15, 20 Euro. Wer kann und mag, darf gerne mehr geben. Das habe ich regelmäßig gemacht. Einfach, weil ich dankbar bin, dass ich das machen kann. Und ich weiß, dass Herbergen eben auch Pilgernden, die weniger finanzielle Ausstattung haben, schon mal eine Nacht umsonst geben und sich dann aus diesen Mehrgaben quasi finanzieren. Also seid da großzügig, gebt, was ihr geben könnt und was die ganze Sache euch wert ist. In ganz vielen Herbergen findet man dann Küchen vor, Dusche, WC. Das ist auch in dem Pilgerführer gut erklärt, was ihr also erwarten könnt, was euch in der Herberge erwartet. Einen Wasserkocher. Ganz viele Herbergen bieten in einem Küchenschrank eben so Notrationen an, aus denen ihr euch bedienen könnt. Einige Herbergen haben sogar einen Verkauf des Vertrauens. Da steht dann wirklich ein Kasten mit Getränken, ein paar Dosen mit Suppen oder Nudeln, aus denen ihr euch bedienen könnt. Und wenn ihr das getan habt, dann tut auch dafür wieder etwas in die Kasse des Vertrauens. Ich habe es manchmal so gemacht, dass wenn ich irgendwie unangebrochene Lebensmittel hatte, die ich vielleicht fehl eingekauft und nicht weiter mitnehmen wollte, eine Dose Thunfisch, eine Packung Nudeln, die unangerührt waren, die ich dann eben in so einer Pilgerherberge auch einfach mal zurückgelassen habe für die Leute, die nach mir kommen. Ich habe Taschentücher gekauft, ne, die kriegt man nur in großen Packungen, dann hast du 10 Packungen Taschentücher, ich brauche aber nur 3 oder 4, also lasse ich die anderen Packungen dort in dem Schrank liegen und jemand, der welche braucht, nimmt sie sich dann mit. So funktioniert das. Und dann kommt ihr eigentlich ganz gut durch den Weg. Genau. Ihr habt den Pilgerausweis. Es gibt im Internet, wenn ihr euch danach guckt, nachsucht, einen Link, den ich gefunden habe, wo eine PDF-Datei ist mit Stempelstellen. Da sind teilweise Adressen mit dabei. Ganz häufig sind das die Kirchen. Zu der Jahreszeit, zu der ich gelaufen bin, haben nicht alle Kirchen offen. Es gab einige Fälle von Vandalismus auch und von Diebstahl in Kirchen. Und deswegen haben einige diese Kirchen geschlossen und man kommt eben nicht an den Stempel ran. Aber macht euch da keine Sorgen. Ihr bekommt genug Möglichkeit zum Stempeln. Mein Pilgerausweis war am Ende übervoll. Das heißt, ich habe die letzten Stempel unterhalb auf die Erklärungsfelder machen lassen müssen, weil einfach kein Platz mehr da war. Und ja, alles Weitere gibt sich. Macht euch nicht zu viele Gedanken. Nehmt immer was zu trinken mit. Einen Liter Wasser ist manchmal ein bisschen zu wenig. Guckt, dass ihr unterwegs Wasser auch wieder auffüllt. Wenn ihr in der Hitze lauft, trinken ist super, super wichtig. Ihr schwitzt viel und auch da habe ich an einigen Stellen einfach Menschen, die im Garten, im Vorgarten waren, angesprochen und gefragt, kann ich bei Ihnen kurz mein Wasser auffüllen? Und es gab nicht einen einzigen Fall, wo jemand gesagt hat, nö, sondern die Leute sind sehr, sehr aufgeschlossen dort. Entlang des Pilgerweges gibt es ohnehin viele Stationen, wo andere Menschen, die schon gepilgert haben oder einen Bezug zu dem Pilgerweg haben, für Pilger so kleine Stationen hinterlassen, wo man sich eintragen kann, wo man Kraft schöpfen kann, sich kurz ausruhen kann. Das ist alles sehr, sehr liebevoll gemacht. Man sieht, dass die Menschen entlang dieses kompletten Weges mit dem Pilgerweg auch leben und sich freuen über euch als Pilger. Genau, ich belasse es dabei, was das Equipment angeht. Wie gesagt, ich packe den Rest unten in die Shownotes rein. Wenn ihr Fragen habt zu bestimmten Sachen, dann schreibt mich an. Trete dieser Facebook-Gruppe gerne bei. Dort könnt ihr austauschen, auch konkrete Fragen stellen. Kauft euch diesen Pilgerführer. Verschafft euch da einen Überblick. Der wird jedes Jahr neu rausgebracht. Es gibt auch Ergänzungslieferungen zu diesem Pilgerführer, weil immer mal wieder Adressen und Telefonnummern wechseln, die ihr euch dann als PDF-Datei runterladen könnt. Und dann seid ihr auf dem aktuellen Stand. Ich habe zusätzlich noch, einfach aus Interesse und weil ich so ein bisschen Spielkind bin, ein Garmin E-Trex mitgenommen, ein Navigationsgerät, was ich noch hatte vom Geocachen und habe damit meinen Weg getrackt. Habe aber auch auf dieses GPS-Gerät einen Track, den ich im Internet gefunden habe, runtergeladen. Es hat sich herausgestellt, man braucht sowas überhaupt nicht. Also ihr kommt auch ohne Landkarten zurecht. Ihr habt ein Mobiltelefon ohnehin dabei. Ladet euch da vielleicht irgendwie Karten runter. Und dann braucht ihr kein Navigationsgerät dafür. Der Weg ist nämlich hervorragend ausgeschildert. In großen Städten gibt es schon mal das Problem, dass da Aufkleber an den ganzen Laternenpfählen sind, noch und nöcher, und man diesen Pilgerwegaufkleber, dieses Muschelsymbol, schlechter sehen kann. Manchmal ist es vielleicht auch überklebt, aber ihr findet euch in diesen großen Städten auch so zurecht. Und außerhalb der Städte braucht ihr wirklich keine Karten. Der Weg ist an jeder Stelle eigentlich zweifelsfrei ausgeschildert und ihr kommt immer zurecht. Ja, und wer sich für den technischen Teil dieses Podcasts interessiert, ich habe ein iPhone, älteres Modell, und auf diesem iPhone läuft GarageBand, die Apple-eigene Software. Mit dieser Software habe ich den Podcast aufgenommen und ich habe zusätzlich ein Mikrofon noch mit dazu mitgenommen, ein Shure MV88. Das ist ein Mikrofon, was ihr quasi über den Lightning-Stecker einfach unten an das iPhone anschließt und das ist quasi mein Podcast-Equipment. Das ist ein bisschen fuckelig, damit zu schneiden, gerade wenn man wieder neu ansetzen muss, weil man sich mal wieder versprochen hat irgendwo. Aber es hat tatsächlich für mich funktioniert und auch diese Folge, obwohl ich zu Hause bin, nehme ich auf diese Art und Weise auf, weil das für mich ein cooler Workflow war. Genau, dabei belasse ich es aber. Wenn ihr weitere Fragen zum Equipment habt oder mit der Packliste irgendwie nicht klarkommt, die ich da in die Shownotes packe, dann meldet euch gerne. Und ja, ich hoffe, das war nicht zu langatmig. Ich wollte ein bisschen über das sprechen, was für mich funktioniert hat, weil ich selber gemerkt habe am Anfang meiner Planung, ich weiß gar nicht so recht, was ich mitnehmen soll. Und vielleicht hilft es euch ja. Also ich wünsche euch eine gute Reise, wenn ihr euch selber auf den Weg macht und danke fürs Zuhören.